gerade eine Paula, die absorbiert im Lernen ist. Also sie hat schon vorher fleißig für Arbeiten gelernt, aber jetzt stellt sie sich sogar einen Wecker morgens und steht auf, um zu lernen. Und sie fängt keine neue Netflix-Serie mehr an. Und sie ist also ganz volle Kanne im Prüfungsstress und will das gut machen und weiß, jetzt geht's richtig um viel. Weil von der Note hängt ja nachher auch ab, was sie später machen kann. Ja, was hat das Abi mit Corona zu tun? Abgesehen davon, dass es Corona-Abi genannt wird. Aber uns erscheint irgendwie das, was wir jetzt gerade erleben, die Pandemie mit ihren ganzen Auswirkungen und dem ganzen Stress, den es auf uns legt, aber auch dem, dass wir das Gefühl haben, wie stehen wir das durch und was kommt nachher, das erscheint uns irgendwie wie so eine, auch wie eine Prüfungssituation zu sein. Wie leben wir richtig in dieser Zeit? Wie gehen wir miteinander um? Wie nehmen wir auch Rücksicht aufeinander, auf die gestressten Seelen? Und gell, jeder reagiert anders, der eine verschanzt sich, der andere wird aggressiv. Also ich finde, der Film hat sehr gut gepasst, weil man hat auch die unterschiedlichen Umgangsweisen gesehen. Wie gehen wir aber als Christen ganz speziell mit dieser Herausforderung um? Es ist normal, dass unser Leben Herausforderungen birgt. Niemand hat uns versprochen, dass das hier Wolkenkuckucksheim ist auf dieser Welt. Es ist ganz normal, dass wir dieses Leben hier haben als eine Art Bewährungsprobe. Es ist wie ein Trainingscamp für das, was nachher kommt. Und insofern ist es ein bisschen wie eine Prüfungssituation für das, was nach diesem Leben kommen wird. Also dunkle Täler, Krankheiten, Herausforderungen, auch Streitsituationen, Konflikte, das ist normal, dass es das gibt. Aber wie gehen wir als Christen gut damit um?
Wenn euch das, was wir im Moment so erleben im Lockdown, wenn euch das ein bisschen anstrengend vorkommt, dann hätten wir für euch noch eine Steigerung im Angebot. Wie wäre es statt Homeoffice und Homeschooling mal mit richtigem Knast? Eingesperrt sein in einer Zelle, total abhängig sein von den Menschen, die da irgendwo da draußen sind und über unser Wohl und Wehe entscheiden. Wäre das jetzt was für dich? Also wir kommen von unserer Tochter Paula zum Paulus, zum Apostel Paulus. Der hat es nämlich später selber durchlebt. Der war im Gefängnis, war eingekerkert um des Evangeliums willen, musste sich bewähren in dem, was er die ganze Zeit den Gemeinden gepredigt hat. Das war sozusagen der Real-Life-Test von dem, was er vorher seinen Gemeinden geschrieben und weitergegeben hat.
Ja, und wir wollen heute mit euch in den Thessalonicher Brief reingehen und da mal gucken, was wir für unsere Situation und für unseren Umgang miteinander vom Paulus lernen können. Den Thessalonicher Brief, den hat er zwar nicht im Gefängnis geschrieben, aber man meint fast, wenn man es liest, es sei eine Vorbereitung für den Lockdown im Jahr 2021. Verrückt. Also die Gemeinde in Thessalonich, die ist auch geprüft, auch in der Prüfungssituation. Die waren als eine der ganz frühen christlichen Gemeinden sehr früh mit Herausforderungen, mit Anfechtungen, mit Anfeindungen auch konfrontiert. Es gab viel Unverständnis der Menschen um sie herum. Wieso müsst ihr jetzt hier diesen christlichen Glauben leben? Was macht ihr da eigentlich? Sie standen so auf dem Präsentierteller und waren sehr angefeindet. Und sie mussten sich mit den Maßstäben Jesu in dem bewähren. Gell, da werde ich angegriffen und was denke ich im Affekt zuerst? Na, ich schieße zurück oder nerv mich nicht oder ich lebe jetzt anders. Aber sie mussten das, was Jesus ihnen gesagt hat, leben. Und außerdem rechneten die damals, die Thessalonicher, fest damit, dass Jesus demnächst wiederkommen wird. Die lebten in der unmittelbaren Erwartung der Wiederkunft. Also war das für sie eine Prüfungszeit. Sie wollten so leben, komplett ausgerichtet auf ihren Herrn, auch in dem, wie sie miteinander umgehen. Komplett darauf vorbereitet, er kann jeden Moment wiederkommen und unter uns sein. Und wir wollen wach sein und wir wollen in tadelloser Verfassung sein, wenn er wiederkommt.
Tja, und die Frage stellt sich, wie ist es bei uns heute? Wer rechnet 2000 Jahre später noch damit, dass Jesus wiederkommt? Also sagen ja jetzt alle nach einem Jahr Lockdown, oh, wir sind müde geworden vom Lockdown. Sind wir. Ich würde sagen, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, wir sind müde geworden von der Erwartung, dass der Herr wiederkommt, aber er wird wiederkommen. Vielleicht bälder, als wir denken, wir wissen es nicht. Was ist geblieben von der Leidenschaft der ersten Christen, Menschen von Jesus weiterzuerzählen, Seelen für die Ewigkeit zu retten und ein gottgefälliges Leben zu führen? Vielleicht ist diese Pandemie ja auch dazu da, uns wachzurütteln und uns in uns wieder so diese Erwartung zu stärken, da muss noch was anderes kommen. Wir haben uns hier so eingerichtet, aber eigentlich warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt. Und vielleicht auch die Sehnsucht nach einem anderen, nach einem heiligen, nach einem geheiligten Leben zu wecken. Und Paulus feuert zusammen mit seinen Mitarbeitern Silvanus und Timotheus die Gläubigen in Thessalonich an, das Ziel fest im Blick zu haben und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Das soll ja dann eigentlich auch jede Sonntagspredigt sozusagen fortsetzen. Es geht ihnen darum, die Christen im Glauben zu bestärken, sie für ein Leben in Heiligkeit und in Liebe anzuspornen. Also, ihr erinnert euch an das Doppelgebot der Liebe, liebt zuallererst Gott mit aller Kraft und ganzen Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, das ist das Allerwichtigste, das hat uns Jesus mit auf den Weg gegeben.
Also wir haben Verse ausgesucht aus 1. Thessalonicher 5, Vers 8 bis 24. Und wer mag, also mitreden darf man, gell, laut sprechen oder einfach so, ihr müsst ja jetzt nicht schreien, aber wer mag, darf das mitlesen. Ich werde es laut lesen und dann könnt ihr es vielleicht besser verinnerlichen.
Aber ihr dürft diesen Bibelvers nicht singen.
Ist das dürft ihr auf gar keinen Fall. Ja. So. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.
Ja, das sind sehr umfassende Regeln für das Leben von Christen, auch in der christlichen Gemeinschaft. Wir wollen drei Bereiche für unser Miteinander daraus ansprechen. Und sie beziehen sich gar nicht nur aufs Miteinander, sondern auch das, was der Einzelne sozusagen vorbereitend tun kann und tun muss, um überhaupt in eine gute Gemeinschaft treten zu können. Aber wir nennen als ersten Punkt den liebevollen und respektvollen Umgang miteinander. Ich möchte die entsprechenden Verse nochmal vorlesen. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann.
Was für starke Verse, da müsste man schon fast gar nicht mehr dazu predigen. Das sagt schon fast alles. Aber Leute, in angespannten Zeiten, gell, da leidet schon mal das Zwischenmenschliche. Da leidet der Ton, mit dem man miteinander redet. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei uns ist es auf jeden Fall der Fall. Also das ist wirklich zweimal ein unterschiedlicher Mann, je nachdem, wie es mir geht. Wenn ich schlecht drauf bin oder gestresst bin oder angespannt bin, dann, also wenn es mir gut geht und ich zufrieden bin, dann ist es der tollste Liebhaber der Welt, der beste, schönste, wunderbarste Mann, der mich aufbaut, mit dem ich es liebe, zusammen zu sein. Und bin ich schlecht drauf, dann merke ich einfach auch jeden Macken an ihm. Und
ich habe gar keine, aber ist egal. Deswegen gilt ja auch umgekehrt der Spruch, das kennen die Verheirateten, happy wife, happy life. Wenn es der Frau gut geht, geht es allen im Haus gut.
Ja, ist wohl so. Aber seht ihr, in guten Zeiten, da brauchen wir überhaupt keine Bewährung. Da müssen wir uns nicht bewähren, weil da läuft ja alles easy peasy, da ist doch kein Problem. Aber dann, wenn es anstrengend wird, zum Beispiel wenn Corona in unser Leben bricht, dann merkt man plötzlich, man merkt es mit dem Busfahrer unterwegs, man merkt es mit der Frau an der Kasse, man merkt es mit dem Arzt, den man besucht und mit dem Ehepartner und mit seinen eigenen Kindern. Dann wird es anstrengend und dann, wenn sich Widrigkeiten auftun, dann muss sich unser Glaube bewähren. Dann haben wir zu tun, dann dürfen wir zeigen, ob wir wirklich glauben.
Einer erbaue den anderen. Das ist eine echte Herausforderung. So stehe ich morgens auf mit dem Vorsatz, Mensch, wen könnte ich denn heute wieder erbauen? Weiß ich nicht, ob das so der erste Gedanke oder der zweite des Tages ist, aber es scheint ein sehr wichtiger zu sein, sonst würde es Paulus hier nicht erwähnen. Was tun wir, um unsere Mitmenschen aufzubauen, zu ermutigen, zu stärken? Also Social Distancing ist eigentlich Gift für unser Miteinander. Es treibt uns auseinander und dann fällt es noch auf, dass es für manche ja geradezu eine Ausrede geworden ist. Eine Ausrede, dass man einander nicht mehr begegnen muss, vielleicht auch in der Gemeinde. Also Menschen isolieren sich voneinander, anstatt einander zu ermutigen und zu erbauen. Und das ist dann auch besonders hart für Alleinstehende, für Alleinerziehende oft. Wir haben das auch angedeutet gesehen in dem Film, für Alte, für Kranke. Du hängst dann einfach allein rum, ist niemand für dich da. Und wer schon vorher ein eher unzuverlässiger Gottesdienstbesucher war, das fällt ja gar nicht mehr auf, dass er nicht mehr kommt. Corona liefert die perfekte Ausrede, die Gemeinschaft zu meiden. Haben wir in diesen Zeiten, wo jeder in den Rückzug gedrängt wird, haben wir da den Blick füreinander? Wir haben als christliche Gemeinde auch eine Fürsorgepflicht füreinander. Es darf uns nicht egal sein, wie es den anderen im Moment geht. Also die Frage, wen könntest du heute und in den kommenden Tagen in der neuen Woche erbauen, ermutigen für sein Leben, auch für sein Glaubensleben? Also Susanne hat sich das so jetzt zu eigen gemacht in den letzten Wochen und Monaten, dass sie immer mal wieder Leute anruft, so einfach sagt, dieser Mensch, der braucht jetzt mal wieder möglicherweise Ansprache, ich rufe da jetzt mal an. Oder sie verschickt irgendwas, kleine Grußbotschaften, weil Liebe ja nichts Abstraktes ist, sondern Liebe muss immer sichtbar und fühlbar werden.
Ja, und in unserem Bibeltext heißt dann noch ganz konkret, tröstet die Kleinmütigen und tragt die Schwachen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber wir haben zurzeit einen sprunghaften Anstieg von psychischen Erkrankungen. Also gerade so Angststörungen, Depressionen, eben das Leiden unter der Einsamkeit und die Angst vor dieser schlimmen Krankheit, auch Süchte, das nimmt gerade massiv zu. Und was tun wir? Was tust du, um die Kleinmütigen zu stärken? Um für diese Menschen wirklich da zu sein, nicht über sie wegzugehen. Also vielleicht merkt ihr es an euren eigenen Kindern, wie sie ins Wackeln kommen, wie sie richtig Stresssymptome zeigen. Ich hoffe, ihr merkt es. Wenn in der Familie jemand daran so leidet, haben wir dann ein Ohr für denjenigen, gucken wir hin, sehen wir, wem es schlecht geht und sind wir bereit, für denjenigen da zu sein. Das ist wichtig, es macht einen Wahnsinnsunterschied, dann jemanden zu haben, der für einen da ist. Und dann weist die Unordentlichen zurecht. Boah, es gibt so unterschiedliche Einschätzungen dieser Situation gerade. Ich glaube, nichts ist im Moment besser geeignet, uns komplett zu entzweien und auseinanderzubringen. Selbst innerhalb von Ehen ist es so, dass der eine vielleicht ein Querdenker ist und der andere ist ein Impffanatiker fast schon. Also der sagt, das einzige Heil liegt darin, dass sofort alle geimpft sind. Und was liegt denn dazwischen? Wer weiß denn überhaupt, was hier richtig ist? Es ist echt so schwer einzuschätzen. Es ist so eine komplexe Situation. Es gibt Wissenschaftler von 0 bis 100, also auf dem ganzen Spektrum, die unterschiedlichste Meinungen dazu haben.
Aber wir könnten uns aufteilen. Und du könntest dich impfen lassen und ich lasse es bleiben.
Und du denkst quer, oder was? Ja, Ey, es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten. Und dass wir ein Stück weit auch gnädig und vielleicht auch ein Stück weit tolerant miteinander sind. Aber wenn man sagt, seid für die Schwachen da, hey, ich finde es so cool, ich bin überzeugt, hier findet es nicht jeder nötig, dass wir alle mit Maske da sitzen und trotzdem tut ihr es. Und trotzdem singt ihr hinter der Plexiglasscheibe. Man könnte ja auch sagen, ach, unser Gott ist so groß, wir brauchen das gar nicht. Danke, dass ihr das tut. Ihr seid da auch wirklich ein Zeichen, dass ihr für die Schwachen seid und euch dahinter stellt. Bleibt liebevoll und wertschätzend miteinander und kübelt bitte keine Bosheiten übereinander aus oder macht euch gar lustig über die Schwachen oder über die Kleinmütigen. Also zerstört die Gemeinschaft nicht, sondern guckt vielmehr, wie können wir trotzdem in Verbindung bleiben. Ich habe so eine Frau in meinem Bekanntenkreis, eine ältere Frau, die hat ganz, ganz, ganz schrecklich Angst vor der Krankheit und ist aber auch grotteneinsam, die hat keinen Menschen weit und breit. Und da habe ich jetzt einfach die Lösung gefunden, dass wir uns regelmäßig immer wieder am Telefon hören. Immerhin, das hilft ihr, dass sie sich nicht ganz allein fühlen muss.
Ich habe euch vorher Knast angeboten, ihr wolltet nicht, kann ich nachvollziehen. Paulus war im Knast und dann ist es doch erstaunlich, wie viel Fürsorge und Erbauung ihn genau in dieser Phase des Eingesperrtseins getrieben haben. Also er war ja unter Haftbedingungen, die waren jetzt wahrscheinlich, was das Abgeschottetsein anbetrifft, nicht so wild wie heute. Da konnte er oft Besuch empfangen und konnte sich mit den Glaubensbrüdern austauschen, konnte mit ihnen beten, konnte Briefe diktieren und so weiter, auch selber schreiben. Und der Geist, den seine Schriften aus dem Gefängnis atmen, das ist genau das, was hier gerade beschrieben ist. Er war total besorgt um die anderen, am wenigsten um sich selber. Er war eigentlich immer sehr gelassen, hat gesagt, das wird alles seine Richtigkeit haben und Gott sorgt für mich. Aber er war besorgt um die anderen, er wollte immer Informationen haben. Wie geht es der Gemeinde hier, wie geht es der Gemeinde da, wie hat sich Person X entwickelt, wie geht es Person Y? Also das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, wie einer, der so in den Lockdown gezwungen ist, gedanklich gar nicht hinter Gefängnismauern ist, sondern ganz bei den Gemeinden, für die er gearbeitet und für die er eigentlich sein Leben geopfert hat. Und dann schreibt er ihnen und er erbaut sie, er ermutigt sie, er weist auch zu Recht, gibt auch ganz strenge Sätze in seinen Briefen, er vermittelt und ohne E-Mail, ohne WhatsApp hat er so intensiv Anteil genommen an dem, was überall so abging in den Gemeinden und hat die Glaubensgeschwister aus dem Gefängnis heraus unterstützt. Also Leute, Lockdown ist keine Entschuldigung, dass man sich nicht mehr um andere kümmert. Schaut euch den Paulus an und macht euch selber Gedanken, wie kannst du die Menschen in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde, auch die in der Ferne unterstützen. Das ist dann nochmal ein Riesenthema, was diese ganze Corona-Krise für Menschen in der dritten Welt für Auswirkungen hat, weil es die Armut nochmal massiv anschieben wird, dadurch, dass die Wirtschaft so geschwächt wird. Also denk mal drüber nach, wer wartet auf einen Brief von dir, auf eine E-Mail, auf eine WhatsApp, auf einen Anruf? Vielleicht erwartet auch jemand eine Überweisung von dir, weil er im Moment einfach Geld braucht. Oder sonst irgendein Hilfsangebot. Wo kannst du was für andere tun? Du hast mehr Freiheiten als der Gefangene Paulus. Nutze sie.
Ja, und Genau, da gäbe es natürlich noch viel dazu zu sagen, wie Liebe und Gnade und Fürsorge auch in euren Familien aussieht. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch ins Gespräch drüber. Aber wir gehen zu einem nächsten Punkt, der uns wichtig geworden ist. Selbstfürsorge in dieser Zeit. Da kommen wir zum nächsten Vers. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das sind Paulus' Worte zum Thema Selbstfürsorge. Für dein seelisches Wohlbefinden bist du zuallererst ganz allein verantwortlich. Dafür, dass es mir seelisch gut geht, ist nicht er verantwortlich. Da bin ich erst mal selber zuständig. Nicht dein Ehepartner, nicht deine Familie, nicht deine Kinder, nicht deine Gemeinde. In Sprüche 4, Vers 23, da lesen wir diesen Vers, den finde ich so klasse. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm springt das Leben. Was können wir tun, jetzt gerade auch in dieser Zeit, um gut für unser Herz zu sorgen?
Noch da ist der Paulus uns ein Vorbild. Also denn seine Pläne sind ja auch nicht immer so ganz aufgegangen. Einmal kam er dann mit Silas ins Gefängnis, vielleicht kennt ihr diese Stelle, hat er sich ja nicht vorgenommen, hat nicht gesagt, was mache ich nächste Woche, oh, ich könnte mal ins Gefängnis gehen, war ich jetzt noch nie so eingesperrt, sondern das wurde ihm von außen aufgedrückt und darüber hat er sich aufregen können, jammern, klagen und sagen, wie blöd sind diese Autoritäten hier in dieser Stadt und was macht er tatsächlich? Nachts stimmt er mit seinem Glaubensbruder einen Lobgesang an, er lobt Gott. Er preist Gott, er freut sich im Herrn, wissend, dass er sogar hinter diesen Gefängnismauern geborgen ist in der Hand des Allmächtigen. Und vertrauen, dass auch Gott in dieser Situation das Beste draus machen wird. Also durchkreuzte Pläne ist nicht das Privileg von uns heute mit Corona. Wir haben einige durchkreuzte Pläne gehabt, wie ihr alle. Corona in den letzten 13 Monaten, Reisepläne sind bei allen wahrscheinlich durchkreuzt worden. Businesspläne sind durchkreuzt worden. Besuchspläne, von bei uns Vortragspläne, wir hatten zig Veranstaltungen im Kalender, die alle abgesagt wurden. Das war ganz komisch, wie dann Tag für Tag die Absagen eintröpfelten. Wir haben die Leute verstanden, es ging ja nicht anders, aber so hatten wir uns das Jahr 2020 auch nicht vorgestellt. So, und dann haben wir auch in einem gewissen Maß aus der Not eine Tugend gemacht, haben die Freiräume genutzt, die wir für unseren Ehedienst zu haben, haben unsere Internetseite www.geliebtesleben.de neu aufgestellt, haben auch andere Online-Angebote für Paare gemacht. Manches lief super, haben wir gesagt, hat sich gelohnt. An manchen Tagen hängst du wieder da und denkst, ach, erreichst du die Leute und online ist doch nicht das Gleiche wie hier mit Menschen zusammen zu sein. Also es war so zwischen dem, ja, wir machen was Neues und es hat doch eh alles keinen Sinn. Man weiß gar nicht, in welche Richtung das geht.
Also vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die durch Corona gar nicht mehr zum Nachdenken kommen, die keine Auszeit haben, sondern extreme Stresszeit. Aber wenn du nicht zu diesen extrem dauergestressten Pflegenden oder Ärzten oder sonstigen Menschen gehörst, die jetzt wirklich ausgelaugt arbeiten müssen, Tag und Nacht fast wegen Corona, gilt dir die Frage, wie kannst du die Freiräume, die sich jetzt für dich ergeben, nutzen? Auch zur Selbstfürsorge. Kannst du dir vielleicht gerade jetzt mehr Zeit fürs Gebet nehmen? Kannst du vielleicht das bisschen mehr an Zeit, die Freiräume, die entstanden sind, ganz bewusst nutzen, um in der Bibel zu lesen, um geistlich weiterzukommen, geistliche Bücher lesen? Es gibt so gute christliche Bücher, es gibt so viele Predigten im Internet, die wir anhören können. Gottesdienste, gell? Das hat uns unsere Schwiegermutter auch, meine Schwiegermutter vorher erzählt. Sie guckt sich jetzt immer einen ERF-Gottesdienst an. Den kann man auch noch in der Mediathek angucken oder Bibel-TV, lehrreiche Videos. Irgendwie sind diese Monate tatsächlich auch wie eine Schulzeit, auch für uns. Das ist so was ganz, wir haben das ja im Rückblick, da sagen viele, wenn sie auf ihre Bildungskarriere gucken, Mensch, hätte ich doch die Zeit mal besser genutzt. Ne? Nachher kriegst du die Rechnung, kriegst Abi und denkst, ja, eigentlich, oder vielleicht deinen Hauptschulabschluss oder was auch immer und denkst dir vielleicht, boah, hätte ich mich mal mehr angestrengt, dann hätte ich jetzt ein bisschen mehr rausholen können. Hätte ich. Ja, natürlich hätten wir, aber vielleicht werden wir das eines Tages auch im Rückblick auf diese Zeit sagen, hätten wir mal die Zeit sinnvoller genutzt, als nur mit Serien glotzen und Zeit vertrödeln. Klar, die Psyche muss auch mitmachen und weil es so eine psychisch anstrengende Zeit ist, braucht man auch Zeiten zum Durchhängen, ganz wichtig, zum Spaziergänge machen, auftanken, die Akkus füllen, Beziehung pflegen, so gut es geht. Aber es ist auch gut, dass wir wirklich sagen, wie nutzen wir diese Zeit und gerade wenn wir sie geistlich nutzen, auch wenn euch das erscheint, wie wenn das jetzt eine zusätzliche Anstrengung ist, glaubt mir, es wird euch den Rückzug versüßen. Es wird euch geistlich stärken und ihr werdet im Rückblick sagen, Mensch, gut, dass ich diese Zeit hatte. Und wir werden stärker in der Liebe zu Gott und auch zu anderen. Also nutzt es ganz bewusst, eure Sinne, eure Seele zu füllen mit dem, was Gott für euch hat. Deshalb seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das stärkt uns das Herz.
Vom Gebet kann uns ja kein Virus dieser Welt abhalten. Der Draht nach oben ist jederzeit aktivierbar. Lockdown-Zeit ist Gebetszeit. Quarantäne von Menschen ist keine Quarantäne von Gott. Es ist eine neue Chance, ihm zu begegnen. Und wenn wir fest verbunden sind mit ihm, das können wir ja von Paulus lernen, dann kommen wir mit den Herausforderungen, vor denen wir uns sehen, viel besser zurecht. Also was hindert es, dass wir uns verstärkt an den Schöpfer der Welt, an unseren persönlichen Schöpfer wenden, dem jeder einzelne Mensch so wichtig ist, dem du so wichtig bist. Der berühmte US-amerikanische Evangelist Billy Graham hat mal gesagt, wenn dir nicht nach Beten zumute ist, ist es wahrscheinlich ein guter Hinweis darauf, dass du sofort mit dem Beten anfangen solltest. Und ein anderer Prediger hat notiert, dass uns die Bibel weder auffordert, ohne Unterlass zu predigen, noch ohne Unterlass zu missionieren, noch ohne Unterlass anderen Gutes zu tun. Das Einzige, was wir ohne Unterlass tun sollen, ist beten. Daraus kommt die Kraft, die wir fürs Leben und die wir auch für schwierige Beziehungen, um die es ja dann infolge von Corona heute geht, die Kraft, die wir dafür brauchen.
Hey, das war so schön in dem Film vorher, wie man plötzlich gemerkt hat, ja immer kurz mal dieser Blick zum Herrn, das ist ohne Unterlass beten, in jeder Situation kurz zum Herrn schauen und fragen, was denkst du darüber oder darf ich mich von dir berühren lassen, von deinem Licht? Wie wäre es, wenn uns dieses Jahr oder diese Monate der Pandemie so in Erinnerung blieben, dass wir im Rückblick vielleicht hoffentlich nächstes Jahr, wenn wir alles überstanden haben, sagen können, ja, das war echt eine schwere Zeit, das war keine einfache, es war echt eine Bewährungszeit, aber ich habe in diesen Monaten das Gebet wieder entdeckt. Oder ich habe in diesen Monaten meine Beziehung zu Jesus auf eine ganz andere Ebene stellen können. Ich habe so viel über Jesus und über meine Mitmenschen, über meine Beziehung zu meinen Mitmenschen gelernt oder für die Beziehungen in dieser Zeit. Ich habe als Christ gemerkt, worauf es wirklich ankommt. Mensch, das wäre doch was, oder? Wenn wir so da rauskommen würden.
Also das alles unter der Überschrift Selbstfürsorge, da haben wir, glaube ich, viel zu tun, aber können uns auch selber durch Gottes Hilfe viel Gutes zukommen lassen. Der dritte Punkt, den wir nennen wollen, ist die Verheißung Gottes, dass wir nicht allein sind. Weil der Anspruch wäre sonst schon ganz schön hoch, ja, du musst da dein Gebetsleben intensivieren und du musst den anderen mit Liebe und Respekt begegnen. Das ist ja auch Arbeit und anstrengend. Alle Zeit fröhlich sein, auch das haben wir vorher gehört. Oh, wer ist alle Zeit fröhlich in Corona-Zeiten? Schon vorher, ich war nicht alle Zeit fröhlich. Ach, die meiste Zeit war ich fröhlich. Aber nicht die ganze Zeit. Dankbar sein die ganze Zeit, wenn ein so vieles nervt, das ist echt schwierig. Zum Glück lässt uns Gott damit nicht hängen. Er stattet uns, das ist auch ein Bild, das Paulus gerne verwendet, mit einer Rüstung aus, mit der wir wirklich schwierige Situationen bewältigen können. zitiere nochmal aus unserem Abschnitt. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben.
Wir fragen, wie kommen wir in diesen gestressten Zeiten mit unseren Beziehungen gut zurecht? Dann müssen wir klar verstehen, die erste Beziehung, die stimmen muss. Die allerwichtigste Beziehung ist die zu unserem Gott. Wenn wir mit ihm im Reinen sind und die Beziehung zu ihm geklärt ist, dann sind alle anderen Beziehungen leichter zu bewältigen. Und Jesus Christus ist für uns gestorben, dass wir zugleich mit ihm leben, sagt der Paulus. Gerade jetzt in diesen kniffligen Corona-Zeiten kann das seine Kraft entfalten in unserem Leben. Wir sind nicht allein, auch wenn wir allein zu Hause hocken im Lockdown. Weil dieser an Ostern Auferstandene ist uns ganz nah. Und das ist keine abstrakte Sache, sondern das ist erlebbare Realität. Das kannst du in deinem Leben erleben. Du musst dich danach ausstrecken und musst wirklich in seine Gegenwart gehen, musst diesen Helm des Heils ganz bewusst aufsetzen, musst diese Panzer der Liebe und der Gerechtigkeit anziehen. Und wenn du spüren kannst du das, eben Realität wird es, wenn du mit ihm redest, wenn du zu ihm betest, wenn du Beziehung mit ihm lebst, stille Zeiten und sein leises Reden wahrnehmen.
Wir sind nicht allein. Ich möchte euch das illustrieren mit einer Geschichte aus meinem Leben. Ich hatte vor plus minus 25 Jahren mal angefangen, mich mir für Vogelstimmen zu interessieren. Ich glaube, Wilmerdingen ist eigentlich der optimale Platz, um damit zu starten, aber wir wohnen ja in St. Johann, das ist sozusagen fast so gut wie Wilmerdingen. Und da bin ich mit einem Freund, der sowas wie ein Experte ist auf dem Gebiet der Vogelstimmen, sind wir früh morgens um 5 oder 5:30 durch die Gegend gezogen, haben nach Vögeln geguckt und haben auf ihr Singen und Pfeifen gehört. Und es war super, also da habe ich ganz schnell ganz viel gelernt. Da lernst du, dass der Eichelhäher ein Nachahmer ist, der so tut, als sei er ein Mäusebussard. Oder ich lernte, dass man einen der lautstärksten Vögel, nämlich den Zilpzalp, eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Der ist ganz unscheinbar und klein. Und nach kurzer Zeit konnte ich auch ohne Fernglas so mit einer gewissen Sicherheit bestimmen, wer pfeift denn da, wer macht denn da gerade Musik. So, und das Interessante daran ist, ich ging dann plötzlich durch den Wald und es war ein anderer Wald für mich. Es war eine ganz neue Welt. War die Welt wirklich neu und anders? Gar nicht, das war immer so. Ich hatte mich verändert, ich hatte sozusagen meine Antennen ausgefahren und habe angefangen, darauf zu achten, was pfeift denn da, und wusste plötzlich von ferne, oh, da ist ein Kolkrabe unterwegs oder spähte dem Gesang eines Zaunkönigs nach. Die Welt war nicht neu, die hat es vorher auch gegeben. Ich hatte mich verändert. Ich war vorher nicht imstande gewesen, das zu sehen oder richtig zu hören. Meine Ahnungslosigkeit, die ich vorher hatte, versperrte mir den Blick für das Leben in meiner Umgebung.
Und guckt, unter so einer Ahnungslosigkeit lebt der natürliche Mensch in Bezug auf Gott. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die sagen, was, wo, ich sehe Gott nicht. Und die Leute sind bis zum Mond geflogen und haben ihn auch nicht gefunden. Wo soll denn hier Gott sein? Erst wenn du deine Antennen ausfährst, wenn du aufmachst, dein Herz öffnest und in Beziehung gehst und auch hinguckst, wo sehe ich denn Gott? In meinem Umfeld, auch in den Menschen um mich, in dem Kind, das mir gerade auf dem Schoß sitzt, in der Frau, die mich gerade anruft, in der Kassiererin an der Kasse, dann kann ich plötzlich mit Gottes Augen sehen und wahrnehmen, ja tatsächlich, er ist uns ja ganz nah, er ist unmittelbar da. Und es ist für wirklich sensationell, wie er in unser Leben hineinwirkt. Er ist gekommen auf diese Welt, gekommen, um zu bleiben. Er ist nicht gegangen, er wird eines Tages wiederkommen, aber er sagt zugleich, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Rechnet doch mit diesem Gott in eurem Alltag und in euren Beziehungen. Schaut doch hin auf ihn, wenn ihr an eure Grenzen kommt. Sein Sterben ist unser Leben. Sein Tod ist unser Gewinn, weil er die Konsequenzen unserer Sünde und unserer Abkehr von Gott getragen hat. Und das heißt, wenn ich merke, ich bin beziehungsmäßig überfordert, ich bin da eigentlich, ich fall da in Sünde, ich werde da grätig, ich werde unwirsch und bitter vielleicht sogar, dann muss ich Gottes Liebe, Gottes Gnade und Vergebung da reinnehmen und sagen, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst es durch mich. Und er ist der, der heil gemacht hat, deshalb nennen wir ihn auch den Heiland. Er ist der Heiland unserer Seelen und kann tatsächlich auch Beziehungen heilen. Leben wir mit ihm hier und heute? Lebst du mit ihm wirklich jeden Tag? Rechnest du mit seinem Wirken in deinem Leben? Betest du in allen Dingen? Tust du das schon hoffentlich? Und bringst du ihm dich selber und alle deine Beziehungen?
Fassen wir das in den vergangenen Minuten Gehörte zusammen und ich fange umgekehrt an, rückwärts. Der erste Punkt ist, wir sind nicht allein. Gott verheißt uns seine Gegenwart in Zeiten totaler Freiheit, ebenso wie in Zeiten von Einschränkungen, Lockdown, Gefängnis, Krankheit, was immer. Er ist seinen Kindern nahe. Das Zweite, es braucht ein gewisses Maß an Selbstfürsorge und die kann in Corona-Zeiten, aber auch sonst, schnell verloren gehen. Dazu gehört unbedingt das Gebet und Dankbarkeit gegenüber Gott. Die schwierigen Zeiten, in denen wir im Moment leben, eröffnen der großen Mehrheit von uns neue Freiräume, um diese Selbstfürsorge zu betreiben und sich um geistliches Wachstum zu kümmern. Und das Dritte, verliere nicht den Nächsten aus den Augen. Auch und gerade während dieser Kontaktbeschränkungen brauchen andere unseren, brauchen deinen Zuspruch. So viele sind völlig einsam. Also bei so vielen spielt sich ja 95% des Lebens auf den paar Quadratmetern ihrer Wohnung ab. Bleiben wir in Kontakt und ermutigen sie. Es gab vor ein paar das ist schon fast ein Jahr her, da hat unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen ganz ungewöhnlichen Satz gesagt, als es eben auch so hochkochte, wie geht man jetzt richtig mit Corona um. Er sagte, wir werden einander in ein paar Monaten wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Sehr bemerkenswert, dass ein Politiker es so ausspricht, aber damit hat er auch seine Unsicherheit zum Ausdruck gebracht. Jetzt muss man irgendwie wohin gehen und einer setzt sich durch und der andere verliert. Und vielleicht hat in dem einen oder anderen Punkt auch der andere recht gehabt. Man wird einander viel verzeihen müssen. Und das gilt auch für eure Beziehungen in der Enge einer Wohnung, wo man vielleicht zusammengepfercht ist. Ihr werdet einander auch da vielleicht in ein paar Monaten manches verzeihen müssen oder auch schon heute. Bereit sein, zuzugeben, dass ihr euch getäuscht habt, dass ihr lieblos wart, dass ihr dem anderen nicht gerecht geworden seid. Also verliert den Nächsten nicht aus den Augen.
Wir wünschen euch viel Kraft und viel Gelassenheit in diesen fortgesetzten Corona-Stress, dass ihr anders jetzt weitergeht. Seid ein Segen für andere. Das nochmal euch wirklich aufs Herz zu nehmen. Ja, ich möchte ein Segen sein, ich möchte Liebe weitertragen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.